Irgendwas stimmt mit dem Intro nicht. Irgendwie, ich wollte doch Two Nurses and a Crime hören. Nee, warte. Das haben wir gleich. Hallo Posselt, ich grüße dich.
Seit wann werde ich so förmlich und nett begrüßt von dir?
Ich bin ja wohl immer nett zu dir.
Ja, am Telefon ja.
Meistens.
Wenn ich hier Huhu ruf?
Ja.
Hier!
Ja.
Wir werden alt.
Ja, ist ja gut. Nicht das leidige Thema wieder. Ich wollte dich fragen, heute ist ja, wenn ihr das hört da draußen, der 24. Dezember, Heiligabend. Heute ist also das Fest der Liebe und das Fest des Fressens und des Massenkonsums.
Des Saufens.
Aber ich liebe Weihnachten, habe ich ja schon mal gesagt. Das ist einfach für mich, da gibt es nichts drüber, auch wenn ich ja nicht religiös bin. Und ich wollte dich fragen, also jetzt an dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ist ja noch nicht Heiligabend. Es ist noch 5 Tage hin. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen?
Ja, und die sind auch alle schon eingepackt. Über 20 Geschenke.
Du hast 20 Geschenke.
Mhm.
Also 19 davon für mich.
Nee. Ach, ja, den einen Tag war ich irgendwie richtig genervt und sauer und pissig auf den Tag. Sag ich, so Manni, ich packe jetzt die Geschenke ein. Weil ich keinen Bock hatte, weil eigentlich diese Woche sehr stressig geworden wäre, dachte ich mir, ich pack die ein und ja, dann habe ich jetzt 20 Geschenke eingepackt. Das meiste ist wirklich für den Vater, weil der so einen Fresskorb kriegt.
Also dieses Jahr bin ich richtig schlecht in allem, was mit Weihnachten zu tun hat.
Das stimmt.
Du weißt ja, ich fange immer schon mega früh an, ne? Also am liebsten würde ich ja schon im September die Weihnachtsdeko rausholen. Ich weiß, das ist viel zu früh, aber eigentlich ist es tatsächlich so, weil ich bin dann erstmal auch in Halloween-Stimmung, dass ich dann für Halloween dekoriere Ende September. Und am 1. November räume ich die Halloween-Deko weg und dann kommt direkt die Weihnachtsdeko raus. Mein Mann kriegt auch die Krise. Und letztes Jahr hatte ich tatsächlich schon die Weihnachtsdeko hier komplett hängen. Da war draußen der St. Martins-Umzug.
Yay.
Und eigentlich fange ich auch im September an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Aber weil ich dann einfach im Dezember keinen Stress habe, weil ich habe dann alle Geschenke zusammen und das ist auch nicht so viel Geld auf einmal.
Das stimmt.
Ich habe das dieses Jahr gemerkt. Wie gesagt, ich bin richtig schlecht. Ein paar Geschenke hatte ich halt schon und ich habe das jetzt irgendwie voll auf die lange Bank geschoben. Ich weiß auch nicht warum, was dieses Jahr los war. Alles war später. Ich hatte einen Adventskranz am Dienstag nach dem ersten Advent.
Das ist doch gut. Andere haben noch später ihren gemacht. Wann habe ich denn dekoriert? Ich glaube nach Nikolaus. Und guck mal, wie schnell die Zeit vergeht. Und mir wird gesagt, du bist ja voll früh dran.
Ja, weil ich mache das immer so früh, weil ich möchte halt was von der Deko haben.
Bis wann kann man die denn hängen lassen? Gibt es Zeit dafür?
Ja, manche lassen die so lange hängen, dass es dann wieder irgendwann zu früh ist. Die Weihnachtsdeko, weißt du? Ja, und jetzt wollte ich dir die nächste offensichtliche und kreative Frage stellen. Was machst du denn an den Weihnachtsfeiertagen? Wir werden uns ja nicht sehen. Also, was sind deine Pläne?
Am 24. bin ich bei Mama und Papa. Dann am 25. bin ich bei Mama und Papa, kommt der Manuel.
Mhm.
Am 26. sind wir bei seinen Eltern. Und das war schon. Reicht auch.
Ja, finde ich auch. Das einzig Geile, was dieses Jahr ist, ich habe ja die letzten 2 Jahre Heiligabend immer... Also habe ich das veranstaltet. Da kamen meine Eltern und ich habe halt Essen gemacht und die kamen, ne? Und dieses Jahr sind wir ja bei meiner Schwiegermutter, haben wir ja, glaube ich, schon in der letzten oder vorletzten Folge drüber gesprochen. Und am 1. Weihnachtsfeiertag bin ich bei meinen Eltern und am 2. Weihnachtsfeiertag sind wir beim Vater von meinem Mann und seiner Frau.
Habt ihr ja einen kurzen Weg.
Ja, und das Geilste ist, ich muss weder meine Bude aufräumen, noch einkaufen gehen, noch irgendwas vorbereiten oder kochen.
Ich muss auch nichts machen.
Ja, das ist richtig geil.
Du musst dich nur woanders einladen.
Genau.
Oder eingeladen werden.
Ich glaube, ich mache das jetzt immer so. Also eigentlich fand ich das schön, so die letzten 2 Jahre zu kochen, aber es ist halt auch hart anstrengend. Weil Tradition ist ja bei meinen Eltern und mir, Sauerbraten. Und da muss ich den immer schon so 2 Wochen vorher kaufen, weil sonst ist er weg. Genauso wie Klöße. Also richtig dumm. Ich war jetzt letzte Tage einkaufen und habe Klosteig gekauft, weil ich dachte, sonst kriegst du Heiligabend keinen mehr. Und habe den eingefroren. Dann ist mir so eingefallen, ich mache dieses Jahr gar kein Essen. Also jetzt habe ich 1 Kilo Klosteig eingefroren.
Ich habe auch schon meine Klöße vorgekauft. Ja, bei den Zeiten. Klöße sind sehr beliebt. An Weihnachten.
Ja, das stimmt.
Also bei uns gibt es Rouladen, da freue ich mich drauf. Und ein Teufel tun, arbeiten zu gehen.
Das ist gut.
Frei ist frei.
Ja, dass die Vorweihnachtszeit oder Weihnachten an sich nicht für jeden ein besinnliches und erfreuliches Fest ist, sollte mittlerweile bekannt sein. In Florida hat kürzlich ein Mann einen Tannenbaum auf seine Frau geschmissen, weil sie ihn gebeten hat, ihr beim Essen machen zu helfen.
Das ist wahnsinnig.
Klingt lustig, ist es aber nicht, wenn man darüber nachdenkt.
Boah, Männer, ey.
Ja, grundsätzlich häufen sich in dieser Zeit die Fälle von häuslicher Gewalt und Suiziden, aber auch von Ruhestörungen und Diebstählen. Im letzten Jahr gab es vermehrt Einsätze der Polizei, da Menschen gegen aktuelle Corona-Auflagen verstoßen haben. Das gibt es ja dieses Jahr nicht, ist ja... Ja, und eben, dass Weihnachten eigentlich ein Fest der Liebe ist, wird manchmal auch vergessen. Und passend zu unserer Folge, die auch noch an Heiligabend online kommt, sprechen wir heute über den Mord an Jean-Benet Ramsey, alias Little Miss Christmas. Ein Fall, der auch über 26 Jahre später für Kopfzerbrechen und Entsetzen sorgt. Denn unser heutiger Fall ist unser erster Cold Case. Pussy. Wie findest du Cold Cases im Allgemeinen?
Ich finde sie tatsächlich gut. Also, ich mag True Crime, also mag ich auch Cold Cases. Klar stört es mich, wenn ich nicht weiß, was daraus passiert ist. Aber es werden ja auch immer mehr Cold Cases aufgenommen. Es gibt auch extra Sondereinheiten. Und wenn das wieder aufgearbeitet wird, das finde ich sehr interessant.
Mhm. Ja, ich sehe das genauso. Also grundsätzlich finde ich so ungelöste Kriminalfälle immer etwas unbefriedigend, weil ich mir auch denke, ich möchte, dass der oder die TäterInnen dafür auch bestraft werden, zur Rechenschaft gezogen werden. Andererseits, ja, finde ich das halt spannend. So, es sorgt auch für Kopfzerbrechen.
Ja,
so,
es die gibt ganzen Theorien.
Genau, die Theorien, wer ist es gewesen und man spricht darüber und manche Fälle, wie du sagst, manche Fälle werden Jahrzehnte später aufgeklärt, so wie The Boy in the Box.
Ja.
Wurde ja auch jetzt die Identität geklärt, nach wie vielen Jahren, 50 Jahren oder so. Oder
einfach ganz viele neue Möglichkeiten hast, die du früher halt nicht hattest, ne?
Jean-Benet Ramsey wird am 6. August 1990 als Kind von Patsy und John Bennett Ramsey geboren. Ist etwas verwirrend, weil der Vater heißt John Bennett und die Tochter heißt Jean-Benet.
Boah.
Sie hat einen älteren Bruder namens Burke Ramsey und noch 2 Halbgeschwister aus einer vorherigen Ehe des Vaters. Die Familie ist sehr wohlhabend und wohnt in Boulder. Das liegt im US-Bundesstaat Colorado. Der Vater ist ein Geschäftsmann und Autor. Die Mutter hat sich um die Erziehung der Kinder gekümmert und gewann 1977 einen Schönheitswettbewerb. Auch Jean-Benet nahm in ihrem jungen Alter an einigen Misswahlen teil und gewann unter anderem den Titel Little Miss Christmas, All-Stars Kid Cover Girl und einige mehr.
War, finde ich, ganz schlimm. Diese Schönheitswettbewerbe für Kinder.
Mhm.
Früher gab es ja auch diese Serie dazu, wenn ich gesehen habe, wie psychisch fertig diese Kinder danach waren, weil die Mütter die Besten sein wollten und dass sie danach ganz schlimme psychische Probleme entwickelt haben.
Ja, bekannt war Jean-Benet für ihre violett geschminkten Wimpern. Außerdem wählte sie für ihre Vorführungen oft das Lied I Wanna Be a Cowboy Sweetheart, das ich dir und unseren ZuhörerInnen natürlich nicht vorenthalten möchte.
Yeehaw. I want.
out west of the great divide. I want to hear the coyotes howling while the sun sinks in the west. I want to be a cowboy sweetheart. That's the life that I love best.
Ja, das Lied hört sich nach amerikanischen Gejodel an. Aber irgendwie mag ich ja diese alten Lieder und das gibt mir so richtige amerikanische Vibes. Kann ich mir sehr gut damals zu dieser Zeit vorstellen.
Mhm. Und damit du dir Jean Benet jetzt auch etwas besser vorstellen kannst, habe ich auch ein Foto für sie. Ihr lieben ZuhörerInnen könnt euch das auf Instagram anschauen unter
twonursesandacrime_podcast.
Ja, Possel, beschreib doch mal, wie Jean Benet aussieht. Oder vielleicht, was sie da auf dem Foto tut, was sie anhat.
Also natürlich ein kleines Mädchen, blonde Haare, ein Pony, ja, eine Goldkrone, ein Goldstab, ein pinkes Tütü-Kleid mit diesen typischen weißen, geplüschten Schuhen. Ich finde, sie sieht sehr, sehr süß und lieb aus.
Ja, sie hat so eine Schärpe um, ne? Sie ist ja da bei einer Misswahl. Und da ist sie gerade ausgezeichnet worden im Jahr 1996 mit einem furchtbar langen Titel, nämlich America's Royal Little Miss National Beauty Pageant.
Und die sieht wirklich sehr süß aus.
Ist halt so typisch
amerikanisch.
So typisch amerikanische Kindermisswahl.
So ein bisschen Dolly Parton.
Mhm.
Ja.
So eine 16-jährige, aber eine 6-jährige, geschminkt wie eine.
Also das ist ja noch harmlos.
Ja, ja.
Wenn du dir die an... Da denke ich mir, mein Gott.
Ja, oder diese Mütter, die da ihre Kinder mit Selbstbräuner einschmieren.
Ja, so die sind doch geschädigt fürs ganze Leben.
Ja.
Da mal wieder rauszukommen.
Es ist der Morgen des 25. Dezember 1996, als bei der Polizei in Boulder folgender Notruf eingeht.
911 Emergency. What's going on there, ma'am?
We have a kidnapping. Hurry, please.
Explain to me what's going on, okay?
There, we have there's a note left and our daughter's gone.
A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter?
6 years old. She's gone. 6 years old.
How long ago was this?
I don't know. I just found the note. And my daughter's gone.
Does it say who took her?
What?
Does it say who took her?
No, I don't know. There's a ransom note here.
It's a ransom note?
It says SBTC. Victory. Please.
Okay, what's your name? Are you
Kathy Ramsey? I'm the mother. Oh my God. Please.
I'm sending an officer over, okay?
Please.
Do you know how long she's been gone?
No, I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please.
Okay,
please, well, there's somebody.
I am, honey.
Please.
Take a deep breath,
please.
Away, okay?
Hurry, hurry, hurry.
Kathy? 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 Kathy?
Yeah. Patsy Ramsey, Jean Benets Mutter, ruft beim Notruf an und ist ganz außer sich. Sie nennt der Polizistin gleich die Adresse. Als die Polizistin Patsy fragt, was passiert ist, sagt sie, dass eine Entführung stattfand. Sie erzählt von einer Notiz und dass ihre Tochter verschwunden wäre. Sie wisse nicht, wer den Zettel geschrieben habe. Dieser sei unterzeichnet mit SBTC Victory. Dann wird Patsy gefragt, wie lange Jean Benet weg sei. Dies wisse Patsy nicht. Sie und ihr Mann wären eben aufgestanden und da sei Jeanet verschwunden gewesen. Und sie haben den Zettel gefunden.
Boah, heftig. Also wir haben uns das ja angehört und ich fand ihre Panik. Boah, da kriege ich wieder Gänsehaut. Weil stell mal vor, ganz normaler Morgen, du stehst aus und dein Kind ist weg und dann hast du da so eine komische Nachricht. Und vielleicht macht sie sich auch selber Vorwürfe, warum sie irgendwie nichts mitbekommen hat, warum sie nichts gehört hat. Ja, möchte ich niemals erleben. Weiß man denn, was diese SBTC-Abkürzung bedeutet?
Ja, darüber wurde natürlich diskutiert. Es wird vermutet, dass es entweder Saved by the Cross bedeuten würde, was aus dem christlichen Glauben stammt und auf einen Sieg über Satan anspielt. Es kann aber auch sein, dass es auf die Marineausbildung des Vaters im Subic Bay Training Center auf den Philippinen anspielt.
Boah, da muss sich aber jemand sehr doll am Vater rächen wollen.
Ja, also die Eltern finden jetzt dieses angebliche Entführerschreiben. In diesem wird eine Lösegeldzahlung in Höhe von 118.000 US-Dollar gefordert. Die Entführer würden sich zwischen 8 und 10 Uhr noch einmal telefonisch bei der Familie Ramsey melden, um weitere Details zu besprechen. Aufgrund der Weihnachtsfeiertage ist die Polizeistelle in Boulder unterbesetzt. Ermittlerin Lisa Arndt und ein Kollege machen sich schließlich auf dem Weg zum Haus der Ramseys in der 15th Street. Das Haus wird durchsucht, doch es gibt keine Hinweise auf einen Einbruch. Vor dem Haus finden sich Fußspuren im Schnee, die zeigen, dass jemand in das Haus hineingegangen ist. Fußspuren aus dem Haus heraus gibt es allerdings nicht. Das Haus hat aber auch einen Hinterausgang und auf dieser Seite des Hauses liegt kein Schnee. Die Zeit vergeht und die vermeintlichen Entführer melden sich nicht, wie sie es angegeben haben, per Telefon. Daraufhin bittet Lisa Arndt die Familie noch einmal das Haus zu durchsuchen und zu überprüfen, ob Wertgegenstände fehlen. Im Weinkeller macht der Vater eine grausige Entdeckung. In eine weiße Decke gewickelt liegt dort seine leblose Tochter. Der Vater trägt sie nach oben in das Wohnzimmer und wickelt sie aus der Decke heraus. Und jetzt möchte ich nochmal eine explizite Triggerwarnung aussprechen, weil ich etwas genauer darauf eingehe, in welchem Zustand JonBenet gefunden wurde. Also wenn jemand ein besonderes Problem damit hat, dass ja, Gewalt explizit dargestellt wird, besonders an Kindern, dann überspringt vielleicht so die nächsten 20, 30 Sekunden. JonBenet ist gefesselt und geknebelt. Um ihren Hals ist eine Kordel geschlungen. Und der Vater entfernt jetzt Knebeln und Fesseln. In einem späteren Verhör erinnert sich JonBenet, also der Vater, ich riss das Klebeband von ihrem Mund. Ich versuchte, das Seil zu entknoten, das um ihre Arme gebunden war. Ich küsste sie und sprach mit ihr. Mir wurde klar, dass sie nicht einfach nur schlief. Dann trug ich sie die Treppe hinauf. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung stellt man fest, dass die Sechsjährige einen Schädelbruch erlitt und Verletzungen im Intimbereich hatte.
Hat die Polizei nicht das Haus durchsucht?
Die haben das durchsucht, aber offenbar den Weinkeller ausgelassen.
Super Arbeit geleistet, Sherlock.
Mhm. Du wirst dich noch weiter über diese grandiose Polizeiarbeit freuen.
Ja, die haben bestimmt die Ausrede, oh, die Feiertage.
Da man am Morgen von einer Entführung ausging, wurde auch bereits das FBI eingeschaltet. Agent Ron Walker traf gegen Mittag bei den Ramseys ein. Eine veranlasste Spurensuche erwies sich allerdings als durchaus schwierig. Zum einen wurde der Leichnam ja von Vater bewegt und lag nicht mehr am ursprünglichen Leichenfundort. Wir erinnern uns, JonBenet wurde im Weinkeller aufgefunden und der Vater hat ihre Leiche in das Erdgeschoss oder in das Wohnzimmer getragen.
Ja, kann ich auch vollkommen verstehen. Du bist ja außer Rand und Band. Du machst ja dann einfach intuitiv irgendwas.
Mhm. Ja, aber was jetzt kommt, da kann man drüber streiten, ob das so intuitiv gewesen ist. Denn die Eltern luden alle möglichen Freunde und Nachbarn ein, damit diese der Familie in der seelischen Not Beistand leisten konnten. Als noch nicht mal die Spurensuche da gewesen ist. Ich meine, wie dumm kann man sein? Wie
krank ist das? Dein Kind ist gerade ermordet,
ja, aufgefunden worden. Ja, die ist nicht mal...
Dürfen. Ach, hallo Oma... Ruby, ich wollte sagen, dein Enkelkind ist hier ermordet worden. Kannst du schon mal vorbeikommen? Die Spurensicherung war noch nicht da. Hallo? Und die sind gekommen, alle.
Die sind gekommen.
Ja, die sind ja. Aber genauso dumm.
Genau. Und der Agent Walker, der berichtet auch Folgendes. Da waren all diese Menschen. Alle hinterließen so viele Spuren, dass es später unmöglich war, zu identifizieren, welche Person etwas berührt oder getan hat. So wie dieser Tatort verschmutzt wurde, war es eigentlich klar, dass der Fall mehr als problematisch werden würde.
Ja, die sind... Boah, ich habe da so eine Vermutung.
Du hast schon eine Theorie. Mhm. Okay, behalt das noch kurz für dich, weil wir werden gleich noch über andere Verdächtige sprechen und am Ende können wir gerne darüber diskutieren, was du denkst, wer der Täter sein könnte.
Kann ich mir mal hier so Notizen machen?
Kannst du gerne tun. Da Jean Benet durch einige Erfolge bei Misswahlen eine kleine Berühmtheit war, berichtete die Presse ganz schnell und ausgiebig über den Fall. Der Journalist Lawrence Schiller schaffte es, im Laufe der Jahre viele Zeugen und Ermittler zu befragen und zeichnete einige dieser Gespräche sogar auf. Er erhielt sogar Einsicht in die Ermittlungsakten und konnte noch einige Hinweise finden. Es konnte festgestellt werden, dass der Erpresserbrief auf Papier geschrieben wurde, das aus dem Haus der Ramseys stammte. Ebenso wie der Stift, mit dem er verfasst wurde. Und nicht nur das, angeblich soll der Inhalt des Briefes 1:1 in einem der Krimis stehen, die aus dem Bücherregal der Familie stammen.
Da waren ja richtige Genies am Werk.
Mhm. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Im August 1998, fast 2 Jahre nach dem Tod von Jean Benet Ramsey, gibt es immer noch keine Verurteilung. Da viele auch die Eltern verdächtigen, beruft der Staatsanwalt Alex Hunter eine sogenannte Grand Jury ein. Hm. Posselt, weißt du, was eine Grand Jury ist?
Ja, die Jury, die darüber entscheidet, wer verurteilt wird oder nicht, ne? Das sind so...
Ja, fast. Das ist...
War nochmal ja. Grand Jury. Oh, das habe ich so oft bei Law and Order gehört und jetzt weiß ich es nicht. Das ist eigentlich voll peinlich, dass ich gerade nicht weiß. Ich liebe Law and Order.
Also, um dein Gedächtnis aufzufrischen und um alle zu informieren, die das nicht wissen, ich wusste das vorher auch nicht. Eine Grand Jury ist ein Gremium im amerikanischen Strafprozessrecht, das die öffentliche Anklage auf Ablehnung oder Zulassung prüft. Sie besteht aus der Gesamtheit der Geschworenen, die in einem nicht öffentlichen Verfahren darüber entscheidet, ob die von der Staatsanwalt vorgebrachten Tatsachen sowie Anschuldigungen eine Anklage und einen eventuellen Prozess rechtfertigen. Also die entscheiden darüber, wird ein Tatverdächtiger angeklagt.
Ich habe mich all die Jahre bei Law & Order gefragt, was meint ihr mit der Grand Jury?
Jetzt weißt
Jury,
du das.
Jury.
Jetzt macht das alles einen Sinn. Ja. Gern geschehen.
Danke. Jetzt kann ich Law & Order wieder weitergucken.
Diese Grand Jury berät sich über 13 Monate und wiegt alle möglichen Indizien ab. Schließlich entscheidet sie, dass es keine Beweise gibt, irgendwelche Verdächtigen, also auch die Eltern, anzuklagen.
Nee, gar nicht. Mit dem Zettel aus dem Haus. Mit den Büchern. Gar nicht auffällig, gar nicht komisch.
Staatsanwalt Alex Hunter betont, Untersuchungen einer solchen Jury sind laut Gesetz geheim. Darum kann und möchte er das Vorgehen nicht erklären.
Das ist bestimmt wie so ein Stammtisch.
Du hast doch Law and Order geguckt, du bist doch eigentlich informiert.
Nee, da zeigen die Grand Jury nicht, wie die sich beraten. Das ist ja geheim.
Also das Ding ist, in diesem Fall gibt es krasse Zeitsprünge. Denn dann passiert wieder lange Zeit nichts, obwohl das öffentliche Interesse, den Täter endlich zu fassen, nicht abreißt. Eben habe ich bereits erwähnt, dass der Reporter Lawrence Schiller einige Beweise sammeln konnte. Und Journalisten spielen in diesem Fall keine unbedeutende Rolle. Michael Tracy, der unter anderem auch Dokumentarfilme über Jean Benet produziert hat, erhielt über Jahre hinweg einige E-Mails. Er kann neue Hinweise sammeln, erhält aber auch fragwürdige Theorien. Über 4 Jahre hinweg erhält er E-Mails von einer anonymen Person, die sich selbst Dexys nennt. Da Dexys weiß, dass Michael Tracy in den Jahren eine Beziehung zu den Eltern aufgebaut hat, verlangt dieser von Tracy sogar, ein selbstverfasstes Gedicht zu übergeben. In diesem Gedicht beteuert Dexys seine Liebe zu Jean Benet. Er beschreibt, dass Jean Benet sein Liebhaber gewesen wäre und der Mörder hätte Liebe mit ihr gemacht, indem er sie getötet hat. Auffällig ist auch, dass Dexes Täterwissen hat.
Boah, das ist schon echt spooky.
Michael Tracy kann Dexes schließlich als den 41-jährigen Lehrer John Mark K. identifizieren. Du merkst, da heißen sehr viele Leute John.
Oh mein Gott,
ist ein bisschen verwirrend. 2006 wird dieser schließlich angeklagt. Und er gesteht sogar, Jean Benet getötet zu haben. Allerdings wird K. freigesprochen.
Wegen Mangel an Beweisen?
Nein, ganz im Gegenteil. Seine DNA stimmt nicht mit der überein, die man 1996 auf Jean Benets Hose gefunden hat. Und außerdem kann man eindeutig nachweisen, dass er zum Tatzeitpunkt in einem anderen Bundesstaat war. Also er kann diese Tat nicht begangen haben. Er ist bewiesenermaßen nicht der Täter.
Boah, warte, ich muss mir Notizen machen.
Pussy, es passiert ja immer mal wieder, dass Menschen eine Tat gestehen, die sie gar nicht begangen haben.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, wieso das so ist?
Ja, weil die sind ja reich, ne?
Die Eltern, ja?
Ja. Vielleicht hat dieser Typ einfach unglaublich, unglaublich viel Geld versprochen bekommen, um so eine Falschaussage zu machen.
Mhm.
Und dann...
Das ist ein guter Punkt.
Ja, und dann noch diese Gedichte zu verfassen, weil die Eltern ja auch wussten, ach guck mal, wenn wir eine Beziehung aufbauen, fällt der Tatverdacht vielleicht von uns ab. Jetzt ist natürlich nur die Frage, woher kriegen die den Lehrern, aber es gibt ja auch obszöne Seiten.
Mhm.
Ja.
Das ist eine richtig gute Theorie. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist auch eine Theorie, die ich online noch nicht gefunden habe. Das ist
voll falsch.
Ich finde es nicht schlecht. Lass uns da gleich nochmal drüber reden. Ich finde es tatsächlich nicht schlecht.
Auf meinem Zettel steht reich, Fragezeichen.
Ah. Hm. Ja, über das Geständnis oder die Motivation dahinter, dass Jean-Marc K. diese Tat gestanden hat, da gibt es verschiedene Theorien. In Thailand wurde K. bereits wegen Kindesmissbrauch gesucht. Es wird allgemein spekuliert, ob K. das Geständnis nutzte, um aufgrund von Geldmangels zurück in die Staaten zu kommen.
Ja, macht ja so, was ich gesagt habe.
Allerdings wird dabei ignoriert, dass K. dennoch eine Verhaftung wegen Irreführen der Behörden mit sich ziehen könnte. Eine weitere Idee ist, dass er an AIDS erkrankt sei und eine Haftstrafe provoziert, weil ihm dann eine umfassende medizinische Versorgung zustehen würde.
Ist aber sehr weit rausgeholt.
Ja, man hat das vermutet, weil... Also ich werde euch auch ein Foto von ihm posten auf Instagram, auf unserem Account twonursesandthecrime_podcast. Da könnt ihr euch den Typen auch nochmal genauer angucken. Der ist halt wirklich sehr mager. Ich finde, der sieht auch ein bisschen irre aus, aber das ist jetzt mein Empfinden. Der
ist er ja wahrscheinlich auch.
Er sieht wirklich sehr abgemagert aus. Er ist halt auch nachgewiesen ein pädophiler Mann.
Ja, das glaube ich.
Und naja... In Thailand gibt es nun mal einen sehr großen Sexhandel und auch einen Kindersexhandel, leider Gottes. Und da ist es nicht so abwegig, sich bei diesen illegalen Aktivitäten auch mal mit einer Geschlechtskrankheit wie HIV oder AIDS zu infizieren.
Da sind so richtige Theoretiker hinter. Die haben bestimmt auch so Gruppen damals erstellt, wie hier die im Cecil-Hotel.
Mhm. Des Weiteren wurde überlegt, ob er sich der Brutalität der thailändischen Gefängnisse entziehen wollte. Allerdings stellte sich heraus, dass die thailändischen Behörden ihn gar nicht inhaftieren wollten. Und natürlich kam die Überlegung, ob er die Tat gestanden hat, um Aufmerksamkeit und Berühmtheit zu erlangen. Angeblich fantasierte er darüber, wie man einen Film über ihn und seine angebliche Tat drehen würde, in dem niemand Geringeres als Johnny Depp seine Hauptfigur spielen würde. Yo,
Johnny Depp. Der ist irre, der Typ.
Also, wenn John Mark K. alias Dexys als Täter ausgeschlossen werden konnte, wer hat die kleine Little Miss Christmas also wirklich getötet? Wir haben gesehen, dass es in dem Fall einige Ungereimtheiten gab. Dabei gerieten auch nicht nur die Eltern ins Fadenkreuz der Öffentlichkeit. Es gibt das Gerücht, dass sich der große Bruder Burke und Jean Benet über Essen gestritten haben und er seine Schwester getötet haben soll.
Und dann bis in den Weinkeller geschleppt hat und weil wie alt war
er? Das könnte wiederum bedeuten, dass die Eltern eine Entführung inszeniert haben, um Burke zu schützen. Aber ganz ehrlich, Geschwister streiten sich über die banalsten Dinge, ja? Und zu behaupten, dass ein Neunjähriger...
Ach so, ich dachte, der wäre älter noch.
Nein.
Ach so, ja, nee.
Der war ja 3 Jahre älter als sie. Also zu behaupten, dass ein Neunjähriger seine eigene Schwester tötet, finde ich jetzt zwar nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Vor allem, wenn man auch betrachtet, mit welcher Brutalität Jean Benet getötet wurde, spricht das für mich jetzt nicht für ein Kind als Täter. Es würde aber diese Theorie nochmal bekräftigen, dass die Eltern hinter dieser Tat stehen, ja, dass es eine Entführung nicht gab.
Aber selbst wenn die Eltern rausgefunden haben, dass der Burger denken, dass die Kleine da umgebracht hat und die dann eine Entführung planen, wie hohl kann man denn sein, die in ein Tuch einwickeln und im Weinkeller hinlegen?
Ja, das Beste habe ich dir ja noch nicht erzählt. Und zwar ist ja der Vater John Bennett, der Geschäftsmann gewesen, wie ich am Anfang erzählt habe.
Für Wein.
Nein, nicht für Wein. Und er hat von seiner Firma damals eine Auszahlung, so eine besondere Gehaltszahlung, so einen Bonus ausgezahlt bekommen eben. Über welchen Betrag?
Genau den Wert.
Mhm. Nämlich genau über die $118.000, die in dem Erpresserschreiben gefordert worden sind.
Boah, jetzt können wir mal wieder richtig weit raus und sagen, da hat ein Mitarbeiter das mitbekommen. Der war neidisch, der war so rachsüchtig. Die waren vielleicht vorher gut befreundet. Und der war einfach so doof, dieser andere Mitarbeiter, gesagt, ja, ich möchte das Geld haben. Und hat sich dann so daran gerecht. Ich glaube immer noch, ich möchte da nichts Falsches sagen, boah, ich finde die Eltern ganz schön komisch.
Mhm.
Weil das ist ja schon nicht normal, sein Kind so zu triezen, was Schönheitswettbewerbe angeht, mit 6. Und vielleicht war die Mutter so drauf gepoolt, dass die kleine süße Maus einen Tag überhaupt nicht wollte und die Mutter so ausgerastet ist, dass das Kind dann an einem Schädelbruch gestorben ist. Der Vater kam nach Hause.
Ja, ja. Aber meinst du jetzt an Heiligabend? Ich weiß nicht.
Du weißt doch gar nicht, wie die Mutter persönlich da ist. Man kann Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Ich finde das alles sehr seltsam.
Ja, ich finde diesen Fall auch super obstrus. Es ist ja, wie gesagt, ein Cold Case. Also es ist bis heute steht nicht fest, wer hat Jean Benet
getötet. Nee, dann mag ich ihn gar nicht mehr. Nee.
Ja, und ich denke mir aber, wenn der Bruder seine Schwester nicht getötet hat, was haben die Eltern für ein Motiv?
Wut. Wie oft kriegt man das mit, dass auch in anderen Ländern, dass Eltern einfach manchmal so wegen banalen Dingen ausrasten und dabei das Kind ums Leben kommt?
Also ich muss sagen, ich finde die Eltern wirklich am verdächtigsten aufgrund dieser ganzen, ja, ich weiß nicht, ob man überhaupt schon Indizien sagen könnte, aber guck mal. Das Papier, auf dem dieser Entführer oder dieser Impressabrief
geschrieben wurde, stand aus dem gleichen Haus.
Es wurde mit einem Stift aus dem Haus geschrieben. Und angeblich steht es halt in einem der Krimis so drin.
Ja, aber das sagt ja schon alles. Das ist ein gleicher Zettel mit dem gleichen Stift aus einem Haus. Meinst du, die können jetzt sagen, ja, der Entführer hat das auf den Zettel geschrieben. Welcher Entführer sucht denn, während alle noch schlafen, nach einem Kuli und nach einem Blatt Papier?
Ja.
Da würde mir als Entführer gar nicht einfallen. Ich würde direkt das Kind schnappen und hey, gib ihm. Und es wurden keine Einbruchsspuren gefunden. So, jetzt kann man natürlich sagen, Amerikaner lassen ja auch gerne mal die Tür auf.
Genau, ich wollte es gerade sagen.
Aber
vor allem die Familie war ja auch sehr wohlhabend. Die werden da jetzt nicht in so ein... Also die werden
ja, aber
in
das, einer die Frage Umgebung ist ja auch, gewohnt warum hat das Kind haben, wo nicht das üblich ist.
Also wenn das Kind schläft und du gibst dem direkt mit, weiß ich nicht, mit einer Taschenlampe oder so, direkt einen auf den Schädel.
Weiß man, welche Tatwaffe es war?
Man vermutet eine Taschenlampe.
Ach so, ja. Dann
also so ein schwerer Gegenstand
dann eben. Da habe ich nichts gesagt.
Und überleg jetzt mal, das Kind schläft, kriegt nicht mit, dass jemand ins Zimmer kommt. Und dieser Täter, wer auch immer es getan hat, ja, schlägt dem Kind mit einer Taschenlampe so fest auf den Kopf, dass es zumindest bewusstlos ist. Wie soll es dann schreien?
Aber so wie ich mir in Amerika das vorstelle, sind die Zimmer immer nah aneinander. Gut, ich bin vielleicht auch anders, weil ich einfach einen sehr leichten Schlaf habe. Ich höre alles. Ich hätte gesagt, vielleicht hört man das Türen knatschen, weil es sind ja auch oftmals alte Häuser. Aber dann gibt es natürlich auch oft Fälle, da hört man nichts.
Oh, wir hatten das ja schon in einigen Fällen. Erinner dich an den Southside, nee, an den Schuhfetisch-Killer, wo er da irgendwelche Frauen entführt hatte in seine Garage, während die Familie zu Hause war. Dann beim.
Ja, aber der hat ja auch gesagt, kommt hier nicht rein.
Ja. Dann beim Southside Strangler, als er das 15-jährige Mädchen im Kinderzimmer umgebracht hat, während die Familie zu Hause war und geschlafen hat.
Ja, ich finde gerade mit dem Preisgeld wieder sehr verdächtig. Das muss ja entweder der Vater wissen oder ein interner Mitarbeiter, der vielleicht wirklich auf den neidisch war.
Ich finde es halt auch mega auffällig.
Gibt es dazu so Theoriegruppen noch?
Ja, wie gesagt, das sind nun mal diese Verdächtigen.
Nein, aber so Leute, die immer noch drüber reden, diskutieren und Theorien.
Ja, erzählen. Es gibt auch immer noch neue Artikel. Ja, auch im deutschsprachigen Raum, dass da wird auch gerade irgendwie, werden neue DNA-Verfahren getestet und sowas, um vielleicht den Täter endlich zu überführen. Und das ist meine Empfehlung der heutigen Folge. Ihr könnt euch kostenlos im Webbrowser eine Doku über den Mordfall am JonBenet angucken, und zwar vom amerikanischen Fernsehsender TLC. Die Doku ist auch auf Deutsch, also kein Problem, wenn ihr der englischen Sprache nicht so mächtig seid. Die besteht aus 3 Folgen, meine ich. Und da wird wirklich nochmal auf alle krassen Details eingegangen. Also wenn ihr noch mehr wissen möchtet, dann guckt euch die Doku an. Ich kann die echt empfehlen. Ist auch angenehm zu gucken eigentlich.
Mann, die hatte doch Wunden im Intimbereich. Da konnte man keine DNA entnehmen?
Ja, das Problem ist ja, man hat DNA auf ihrer Hose gefunden. Aber man weiß nicht, von wem diese DNA stammt.
Ja, hallo Vater. Möchtest du mal DNA?
Ja, meinst du nicht, dass es überprüft worden? Wenn man die Eltern verdächtigt hat, dann wird man das ja wohl als erstes... Aber
irgendwas stimmt da hinten und vorne nicht. Und das nervt mich jetzt.
Ja, immerhin habe ich das geschafft. Ich habe gedacht, dieser Fall, der nagt jetzt so ein bisschen an dir.
Nee. Ja, doch, weil die voll süß war, die Kleine. Nee. Stell dir mal vor, ich löse den Fall.
Ja, das wär's doch.
Ich reise nach Amerika. Nein.
Also wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr für Theorien habt. Ihr könnt uns das gerne auf Instagram unter das entsprechende Folgenposting schreiben, was ihr für Theorien habt. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ideen. Wer es gewesen sein könnte. Vielleicht denkt ihr auch in eine ganz andere Richtung, was noch nicht beleuchtet worden ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gebt uns da gerne eure Meinung zu.
Ja, nee, ich bin voll drin. Also wenn ich gleich nach Hause fahre, Autobahn einfach geradeaus und dann mache ich mir so spannende Musik und dann denke ich nach. Boah, da stimmt absolut gar nichts.
Ja, Possel, dann würde ich sagen, komm gut nach Hause. Mach dir nicht zu krasse Gedanken, dass du irgendwie noch einen Unfall baust. Und ich wünsche dir und unseren ZuhörerInnen ganz fantastische und tolle Weihnachtsfeiertage, stressfrei und vor allem ohne Gewalt.
Das wünsche ich euch auch allen.
Und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich noch einmal bedanken, dass ihr fleißig zuhört, dass ihr unsere Folgen verfolgt, dass ihr unser kleines Projekt oder unser kleines Hobby unterstützt. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr das im neuen Jahr auch weitermacht und wir zusammen vielleicht noch etwas wachsen. Also, schöne Feiertage, kommt gut ins nächste Jahr und wir hören uns dann bald wieder bei einer neuen Folge von Two Nurses and the Crime.
Tschüss!